die auf den Herrn Jesus Christus schauen, die werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen auf diesen Herrn und auf sein Wort wird niemals enttäuscht. Das ist auch ein Wort von David, 3000 Jahre alt, Regierungschef. Da kann man sich wirklich freuen, wenn man so eine Regierung hat, die diesen Blick auf den Herrn richtet, in Gottesfurcht und in Vertrauen. Ich freue mich, dass ich mit euch Gemeinschaft mit Jesus Christus haben kann und dass wir jetzt auf Jesus schauen können, viel besser als wenn wir vor 2000 Jahren in Galiläa gelebt hätten. Wahrscheinlich wären wir auch dann irgendwo unterwegs gewesen, hätten vieles gesehen, uns viele Gedanken gemacht, aber wir hätten nicht erkannt, wer Jesus Christus ist. Und wir haben heute eine viel bessere Möglichkeit, Jesus zu sehen, indem wir die Bibel aufschlagen und ihn betrachten, so wie er sich offenbart hat. Und bevor ich das tue, erstmal ganz herzlichen Dank für eure freundlichen Gesichter. Ihr seid wirklich einladend. Ich war die dritte Person hier. Ich habe ein Ehepaar getroffen auf dem Parkplatz, aber die hatten Tessiner Kennzeichen, habe ich gedacht. Die gehen wahrscheinlich nicht hierhin, aber sind doch hier. Und wie man sich täuschen kann mit Autos. Und manche Gesichter kenne ich, nicht so viele, aber einige noch. Und das ist alles andere als selbstverständlich, wenn man als Ausländer dann auch so freundlich begrüßt wird. Und das ist schön, euch hier zu sehen. Ich habe das Gefühl vom Herzen, dass ich öfters hier war. Ich habe natürlich, als ich am Freitag hier in die Gegend kam, stand vieles vor mir. Vor 38 Jahren bin ich aus dem Siegerland hierher umgezogen und habe 8 Jahre mit meiner Frau hier gelebt in der Nähe und viel südbadische Luft geatmet. Und viele, viele Erinnerungen stehen da vor einem. Unser Ältester ist 1992 in Lörrach hier geboren. Ich muss ihm gleich mal noch ein Bild schicken. Und er ist also ein Alemanne, obwohl man das ja erst in der wievielten Generation, 10. Generation oder so, ich weiß nicht, wird. Nein. Und ja, aber ich freue mich immer wieder von euch zu hören, auch über Gelinde gab es immer viele Begegnungen auch, die ja auch manches auch aus der Mission auch lebendig hält. Und einfach, das ist schön zu sehen, was Jesus Christus tut an ganz unterschiedlichen Orten. Für die, die mich nicht kennen, ich liebe Jesus Christus. Das ist für mich, je älter ich werde, ein Wunder, was ich überhaupt nicht begreifen kann, warum Gott mich gerufen hat, warum ich Jesus kennen darf bei so vielen Menschen dieser Welt, die noch nie von Jesus gehört haben. Meine Frau und ich, wir sind manchmal, ich liebe meine Frau auch, wir stellen uns manchmal diese Frage, wie kommt das, dass wir dieses Geschenk erleben durften, schon so früh von Jesus zu hören und diese Gnade, dass wir glauben können. Und das ist wirklich ein unglaubliches Geschenk. Ich darf seit 26 Jahren in der Leitung der Mission für Südosteuropa stehen. Das ist, können wir mal die, die PowerPoint, du machst ja alles da, du steuerst mich und alles, was hier ist. Ich unheimlich, aber muss ich noch irgendwas machen?
Ich mache das nochmal.
Jetzt guckt er auf die Leinwand, nicht auf Jesus, ja. Ja, ich möchte euch gleich etwas mit hineinnehmen, auch durch Gottes Wort, in die Situation der Christen, auch in der Ukraine. Das ist mehr als herausfordernd. Ich erlebe das seit 26 Jahren jetzt in der Leitung der Mission. Das ist die Zeit, die meinen Glauben auch ganz stark geprägt hat und auch verändert hat. Und ich bin sehr herausgefordert durch das, was Jesus Christus tut im Bau seiner Gemeinde. Und das ist wichtig, dass wir einen Blick richten, auch auf Gemeinde Jesu in anderen Ländern, in anderen Situationen, einfach auch für unseren eigenen Glauben, damit wir nicht uns irgendwo in der Blase befinden. Und möchte das gleich tun, auch mit dem Wort Gottes. Wo kann ich weitermachen? Dankeschön. Der Name Südosteuropa-Mission ist ja sehr missverständlich. Manche denken an den Balkan da. Und das ist 1903 ist die Mission entstanden. Das ist eine Missionsbewegung gewesen im deutschsprachigen Raum unter Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, die Jesus lieben wollten. Damals in Schlesien, heutige Polen, kamen immer wieder Christen zusammen aus dem ganzen deutschsprachigen Europa, um einfach Gemeinschaft miteinander zu haben in der Erwartung, dass Gott wirkt. Und dort am 30. September 1903, während einer Glaubenskonferenz, wurde den Christen plötzlich bewusst, wie weit weg sie in Deutschland sind von den vielen Millionen von Menschen und Tausenden von Völkern, die das Evangelium noch nie gehört haben. Und das war der Startschuss damals, dass dieser Missionsbund gegründet wurde. Es geht nicht um den Namen der Mission, den kann man vergessen, der kommt auch im Himmel nicht mehr vor. Es geht überhaupt nicht um Namen von Gemeinden und Organisationen. Das sind alles Krücken, die man eigentlich nicht braucht, aber die der Herr gebraucht, weil er seine Gemeinde bauen möchte. Und die Arbeit heute ist ausgerichtet, hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Und die Missionszentrale, ich hätte fast gesagt, ist im Himmel. Das, was nicht im Himmel entschieden wird und gemacht wird und gewirkt wird, das hat auch hier keinen Wert. Das, was den Himmel und die Erde verbindet, ist das Gebet. Das ist das Wirksamste, wie der Herr seine Gemeinde baut. Und was der Herr tut, ist gut. Und was wir Menschen machen, das kann man vergessen und das kann auch vergehen. Das gilt für jede Gemeinde und für jedes Werk und alles, was geschieht. Da muss man auch keine Panik haben. Der Herr kommt mit allem zu seinem Ziel. Das ist einfach so, weil er souverän dort ist. Aber ja, die Zentrale so ist im Siegerland, wir sagen immer Siegerland, weil wir sagen nicht Nordrhein-Westfalen, das ist eine Welt für sich. Ich habe ja jemanden getroffen, der auch im Siegerland gewohnt hat. Das ist einfach so ein eigenes Land, ein eigener Kosmos. Das gibt es eben in manchen Regionen Deutschlands. Ihr kennt das vielleicht auch. Und die Arbeit geschieht überwiegend mit Menschen aus den verschiedenen Völkern. Wir haben Mitarbeiter aus 25 verschiedenen Volksgruppen und der Fokus, wenn ihr Hans Martin gehört habt, mit den Zigeunern, mit den Roma, und wo er hauptsächlich darunter arbeitet und dient und koordiniert, wo vieles auch auf dem Balkan stattfindet. Aber vieles ist nach Osteuropa gerichtet, Asien, Zentralasien, da wo diese Symbole zu sehen sind, sind Missionare der Mission. Und das sind Leute, die von der einheimischen Gemeinde ausgesendet sind. Und das ist eine Missionsfamilie, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Und ganz stark ist der Fokus auf den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, wo auch Russland zugehört und die Ukraine, aber auch die zentralasiatischen Länder und Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan, Usbekistan und so weiter und so fort. Und unser vorrangiges Ziel ist und das Motto Gottes Wort den Völkern, das ist wirklich wörtlich gemeint, weil nur Gottes Wort Leben schaffen kann und ist gerichtet auf Menschen, die das Evangelium noch nicht kennen. Und das, was wir erleben, und die Mission ist jetzt über 120 Jahre alt, in der Zeit ist sehr vieles passiert in der Welt. Und vieles, wir haben manchmal den Eindruck, das, was wir jetzt erleben, ist die schlimmste Zeit. Aber das ist es nicht. Und es ist ein Test für unseren Glauben. Aber es gab vor uns Generationen, die haben mit ganz anderen Dingen zu kämpfen gehabt. Und da muss man wirklich auch vorsichtig sein und und nüchtern bleiben. Aber die Zeit ist herausfordernd. Aber wenn man in so einer langen Geschichte lebt, dann sieht man Gottes Treue, wie er durch viele Ereignisse auch immer seine Gemeinde geführt hat. Oft an den Nullpunkt, manchmal darunter und durch viel Leiden und Sterben. Aber wir stehen heute so, wie wir dastehen. Und das, was wir im Moment erleben, gerade auch durch den Krieg in der Ukraine, das ist etwas, was uns auch in der Gemeinde Jesu, auch in der Mission unglaublich herausfordert. Ich habe so eine Zeit noch nicht erlebt. Wir haben viele Mitarbeiter in Russland, wir haben viele Mitarbeiter in der Ukraine, und die Gemeinden in Russland und der Ukraine, die können praktisch nicht mehr zusammen sprechen. Wir haben Ende letzten Jahres zum ersten Mal nach langer Zeit nochmal eine Videokonferenz zusammen gehabt mit unseren Mitarbeitern aus Russland und aus der Ukraine. Und das sind alles Geschwister, die sich über viele Jahre kennen und die miteinander gekämpft haben und missioniert haben, die sich im Herzen wirklich lieben und alles. Da war eine einzige Sprachlosigkeit. Das ist so eine schwierige Situation, was der Krieg und der Hass und alles, was da entsteht und entstanden ist, was das auch mit der Gemeinde macht. Und wir müssen alles dran setzen, bin ich fest von überzeugt, dass wir die Politik aus der Gemeinde raushalten. Die Gemeinde ist nicht von dieser Welt. Und diese zwei Reiche muss man immer wieder auch vor Augen haben, was das bedeutet konkret. Aber betet einfach dafür, auch für diese Situation. Ich möchte zwei Grüße weitergeben. Die habe ich vor einer Stunde bekommen in meinem elektronischen Gerät. Das eine sind Grüße aus Armenien. Ich kann sein, dass ich letzte Mal, als ich hier war, mit der Elmira und Vahan hier war, aus Armenien. Aber dann bin ich zweimal hier gewesen, mindestens, weil ich war auch mit dem Gennady Groot und mit denen hier. Aber von Vahan und Elmira ganz liebe Grüße. Das kommt bei uns in der Presse praktisch überhaupt nicht vor, dieser schreckliche Krieg, der dort zwischen Aserbaidschan und Armenien, und nicht nur Aserbaidschan, sondern der Türkei und Iran und Aserbaidschan, diese Völker, die um Armenien herum liegen, das älteste christliche Land der Welt, und das eine ganz schwere Leidensgeschichte auch hinter sich hat. In Bergkarabach sind 150.000 Armenier vor wenigen Monaten vertrieben worden. Es hat viele Tote gegeben. Die meisten Flüchtlinge sind jetzt hier in Jerewan, in der Hauptstadt. Und Vahan schickte mir eben Bilder, wo er sich trifft mit Flüchtlingen. Und die haben die gleiche Bibel, die ich hier habe. Und das ist das Wort, das einfach wirkt. Und betet dafür, betet für dieses Volk, betet für diesen schrecklichen Hass, der da von Aserbaidschan, der wird offen ausgesprochen, dass gesagt wird, Armenien darf nicht existieren. Jerewan gehört zu Aserbaidschan und Armenier haben kein Recht, dort zu leben. Und das ist schrecklich, was da an Drohungen, an Vertreibung, an Vernichtung geschieht. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Und das passiert auch in Deutschland. Armenier hier erleben diese Anfeindung ganz, ganz stark. Aber da gibt es keine große Lobby. Da liest man auch in der Zeitung nichts von dem, was dort geschieht. Aber Gottes Wort ist stärker. Und manche haben durch diesen Krieg jetzt auch Frieden mit Gott gefunden. Das andere ist das große Thema der Ukraine. Und man kann sich nicht an einen Krieg gewöhnen. Das ist nicht möglich. Und ich kenne seit Anfang der 1990er Jahre viele Gemeinden in der Ukraine, bin oft dort gewesen und dann in meiner Aufgabe als Missionsleiter sowieso. Wir haben viele Mitarbeiter dort, und das, was der Krieg angerichtet hat, das lässt sich im Moment überhaupt noch nicht überblicken. Am 24. Februar morgens um kurz vor 6 rief mich einer unserer Mitarbeiter aus Mariupol an und sagte, bei uns schlagen Raketen ein und Bomben fallen. Und das ist grauenhaft. Und die meisten von uns, wenn ich euch jetzt anschaue, wir sind alles keine Leute, die Krieg erlebt haben. Diese Generation, auch die Kriegsgeneration, die ist uns ziemlich verloren gegangen. Und das ist schlecht, auch in der Politik, wenn diese Generation verloren geht. Und das, was da passiert ist, ist in Worten nicht zu beschreiben, auch nicht mit Bildern. Wir veröffentlichen als Mission keine Elendsbilder und so. Man kann auch das Leid überhaupt nicht wiedergeben. Es hat mehr als 100.000 Tote gegeben dort in Mariupol. Wir hatten dort viele Mitarbeiter, 15 Mitarbeiter, Familien, eine Arbeit unter Menschen, die unter der Kanalisation oder in der Kanalisation leben und völlig verachtet und irgendwo ausgestoßen. Straßenkinder und schwerkranke Menschen, die überhaupt keinen Menschen mehr hatten, keine Papiere hatten, Todkranke. Und der Herr hat in den letzten Jahren vieles gesegnet dort. Und dann kam dieser Krieg und brachte ein Leid, was man nicht beschreiben kann. Wir haben zu Hause bei uns eine Familie wohnen aus Mariupol, die noch keine Christen sind. Die hatten ein paar Geschäfte, haben alles verloren innerhalb weniger Minuten. Und mit einer Tüte, mit Sachen, haben sie die Stadt nach einigen Wochen verlassen. Sie haben in dem Theater sich aufgehalten, wo Hunderte von Kindern waren und Frauen, und sind einen Tag, bevor das bombardiert wurde von den Russen, sind sie aus dem Theater raus. Aber sie haben viele Leute gekannt, die dort umgekommen sind. Das hakt man nicht ab in seiner Geschichte. Und da ist so vieles passiert. Viele stehen auf den Trümmern ihres Lebens. Viele Familien sind ohne Vater. Der Krieg hat schon auch auf ukrainischer Seite sicherlich mehrere hunderttausend Tote gefordert. Es gibt keine Region in der Ukraine, die nicht betroffen ist, wo nicht die Gräber frisch sind. In manchen Orten in der Westukraine sind ganze Schulklassen, Schuljahrgänge sind alle tot. Und das, was da passiert, das hat über Jahrzehnte Auswirkungen. Und der russische, das ist wirklich ein Vernichtungskrieg, der hier angezettelt worden ist und der durchgeführt wird gegen alles Ukrainische. Die orthodoxen, ukrainisch-orthodoxen Kirchen werden zerstört, Bibliotheken, Kulturgüter zerstört, einfach um diese Identität zu stören, zu töten. Das ist grauenhaft, und nichts außer russisch-orthodox darf existieren. Das betrifft auch die evangelischen Gemeinden, die nicht russisch-orthodoxen Kirchen in den russisch besetzten Gebieten, in Donetsk und Mariupol, Melitopol, auf der Krim sowieso, die alle unter ganz starkem Druck stehen. Und viele Häuser sind zerstört oder nationalisiert worden. Es gibt heute an diesem Sonntag nur wenige Gemeinden, die sich überhaupt noch frei versammeln können. Viele sind deportiert worden. Man hat keine offene Kommunikation mehr. Es gibt kaum Möglichkeit der Gemeinschaft, des Austauschs und was das bedeutet auch für die die Gemeinde. Wir haben in diesen Gebieten, wo da die Kreise sind, Mitarbeiter, die im Land sind, die unterwegs sind. Diese rote Linie, das ist die Frontlinie, wo fast 1000 Kilometer, wo Tag und Nacht geschossen wird. Und da sind viele Ortschaften und viele Menschen, die dort leben, im Krieg, sich nicht daran gewöhnen können. Das kann man nicht, aber die keine Chance haben, wegzugehen oder nicht weg wollen. Es gibt über 14 Millionen Flüchtlinge in der Ukraine, und die meisten sind in der Ukraine. Das sind Binnenflüchtlinge. Das ukrainische Volk hat unglaublich viele Opfer gebracht, Menschen aufzunehmen. Es gibt kaum eine Familie, die nicht andere aufgenommen hat. Aber das ist so heftig, alles zu verlieren, alles zu verlassen zu müssen und dann irgendwo nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und es gibt im Moment eine ganz große Resignation und Depression, wenn ich mit unseren Geschwistern spreche. Aber ich soll euch herzlich grüßen. Und keiner tut sich, dieses Team ist jetzt gerade auch unterwegs, dort an der Frontlinie, um Menschen Hilfen zu bringen und Gottes Wort zu bringen. Keiner sagt, ich gönne euch das nicht, dass ihr Frieden habt. Aber Dieser Krieg hat halt auch auf die Gemeinden und auf die Gläubigen eine große Auswirkung. Und ich möchte euch das gleich vom Wort Gottes her auch zeigen und uns diese Frage stellen, ob wir vorbereitet sind, auch für andere Zeiten. Und was brauchen wir, um glücklich zu sein? Was brauchen wir, um im Glauben leben zu können? Was brauchen wir, um sagen zu können, Gott ist gut? Und diese Frage stellt sich, wenn man die Situation betrachtet. Wir haben dank der vielen Einheimischen, wir können viele Hilfen bringen im Land, die meisten Sachen auch dort besorgen. Wir haben sind jedes Wochenende von Donnerstag bis Montag ein Team von Geschwistern unterwegs mit diesen Lebensmitteln und das, was man braucht. Und mit Gottes Wort, die Verteilung findet überall in den Bethäusern statt und mit viel Verkündigung. Und die Geschwister lassen ganz herzlich grüßen, genau die da oben sind. Ich hätte euch jetzt ein aktuelles Bild auch zeigen können. Und sie sagen, grüß die Geschwister und sag ihnen, dass sie und danke ihnen für alle Gebete. Wir haben im letzten Jahr als Mission über 300 Tonnen an Lebensmitteln und Dingen aus der Westukraine in den Osten gebracht. Zu Leuten, die Not leiden, die nichts haben. Und das ist ein Riesengeschenk und eine Möglichkeit, die Gott uns einfach gibt. Die Bethäuser in diesem Gebiet sind alle voll. Und die sind voll mit Menschen, von denen die meisten vorher nie in einem Gottesdienst waren. Manche Leute entschuldigen sich, fragen, ob sie überhaupt das Haus betreten dürfen, weil sie vorher sich nie mit Gott beschäftigt haben. Und wenn wir jetzt unterwegs wären dort und wenn ich die Bilder sehe, die ich da von der Stunde bekommen habe, sie besuchen jeden Sonntag dann so 4, 5 Ortschaften, sowas gibt es hier nicht, dass da ein Raum halb leer ist. Da sitzen die Leute draußen und die kommen nicht um Lebensmittel zu bekommen, sondern die kommen, um Gottes Wort zu hören. Und viele sind noch nicht zum Glauben gekommen an Jesus. Aber das ist Gottes Wirken, das er schenkt. Wir haben Ende 2021, habe ich mit unseren Mitarbeitern in der Ukraine zusammengesessen. Wir haben Pläne gemacht für 2022, wo wir missionieren wollen, wo unser Auftrag ist und was wir tun können und Kinderfreizeiten und alles Mögliche. Und dann kam 2 Monate später, kam der Krieg und hat alles anders gemacht. Und keiner von uns konnte sich vorstellen, dass einer der größten geistlichen Aufbrüche durch einen Krieg entstanden ist. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil oft sind solche Ereignisse, führen die auch zur Bitterkeit und zur Auflehnung gegen Gott. Aber das ist wirklich etwas Schönes. Und wenn ich sehe, die Geschwister, die jetzt unterwegs sind, hier, das sind alles Leute, der hat im Azov-Stahlwerk sein Leben lang gearbeitet, beziehungsweise war ursprünglich im Knast und da hat der Herr ihn gerettet. Das ist eine Schwester, die aus Deutschland kommt, aber viele Jahre schon dort in Mariupol wohnte. Hier oben ist ein Bruder, der, ich sage, wer ist das denn? Der überall stand er in den Gemeinden und gab Zeugnis. Ja, der hat über 30 Jahre im Zuchthaus gesessen. Ja, da kannst du keine Pokale mit gewinnen. Und der Herr gebraucht diesen Mann, um die Herzen von Menschen zu erreichen. Und er ist mit einer Liebe und Leidenschaft unterwegs, um Verlorenen das Evangelium zu verkündigen. Es sind immer einzelne Gläubige auch dabei, ungefähr 5 bis 10 aus der Westukraine, die dann auch junge Leute, die mitgehen und Zeugnis geben, die Dinge verteilen. Und es ist einfach ein Geschenk, das zu sehen. Da könnte man vieles zu sagen, aber das ist das Entscheidende, dass Jesus Christus am Werk ist und dass er seine Gemeinde baut. Und er hat den Glauben verändert. Da ist eine ganz andere Ernsthaftigkeit im Christsein. Man geht nicht in eine Gemeinde, man lebt in einer Gemeinde. Man geht nicht in einen Gottesdienst, man lebt Gottesdienst. Und es wird über viele Dinge überhaupt nicht mehr gestritten. Es wird über viele Themen, die sind sowas von uninteressant. Und man steht füreinander da ein und konzentriert sich auf das Wesentliche. Und dieser Krieg, das sagen die einheimischen Christen, das würde ich jetzt nicht sagen, sondern das sagen sie, der hat unseren Glauben gereinigt. Der hat unseren Glauben gereinigt. Als 2014 der Krieg in der Ostukraine ausbrach mit den grünen Männchen da in Donetsk-Gebiet und so und auf der Krim, und ich im Oktober 2014 dort war, sagte mir ein Pastor, die Gemeinden waren genauso wie bei uns hier. Das war wie hier in Lörrach und überall verschiedene Größe von Gemeinden, aber die Leute kamen, haben ihre Pläne, haben ihr Leben, haben ihre Träume, haben ihre Berufe, haben heiraten und Familie und nicht heiraten und ganz normal und Urlaubspläne und Sonstiges. Und dann kam plötzlich dieser Krieg und von einem Moment zum anderen war das weg. Und da sagte mir ein Bruder im Oktober 2014, Friedemann, wenn wir gewusst hätten, vor einem Jahr was passiert, wir hätten die Gemeinden, wir hätten die Gläubigen und wir hätten uns selbst ganz anders darauf vorbereitet. Ich war letztes Jahr mit einem Bruder aus der Ukraine in Deutschland unterwegs, im Osten hauptsächlich. Und wir sprachen darüber und immer wieder sprachen wir darüber. Und er sagte mir nach einer Woche, Friedemann, ich habe den Eindruck, ihr im Westen, ihr seid nicht vorbereitet, wenn plötzlich alles anders wird. Und dafür ist Gottes Wort einfach da. Soweit mal dazu, und ich lade euch jetzt ein Lied anzuschauen, das auch schon sehr, sehr alt ist in den Psalmen. Das ist das Liederbuch des Volkes Israel. Das ist ein Lied, das man kennen muss. Solche Lieder stehen nicht in unseren Liederbüchern. Das ist ein bisschen schade. Ich finde das Liederbuch großartig, was ihr hier habt. Und ich, auch wenn ich es eben suchen musste, ich hatte es nicht gefunden. War gut versteckt. Aber die Lieder werden besser, da muss man sagen, in den letzten Jahren. Aber es fehlen uns Lieder. Ich habe zu Hause ein Liederbuch aus dem 19. Jahrhundert. Da hat ein Verfasser auch von Liedern und ein Pastor war das, der hat Lieder gesammelt aus dem christlichen, aus den Jahrhunderten. Und er hat ein Liederbuch herausgebracht mit 2.500 Liedern. Wenn man dieses Liederbuch aufschlägt, das ist nach Themen geordnet. Ich lese das manchmal und staune einfach. Da gibt es mehr als 50 Pestlieder. Lieder, die man anstimmen kann, wenn um einen herum alle sterben und man selbst auch bald dran ist. Da stehen Lieder, die man singen kann, wenn ein Baby in der Familie gestorben ist. Da stehen Lieder, die man anstimmen kann, wenn Hungersnot plötzlich kommt, Missernte. Das ist allein so die Tatsache, solche Themen aus dem Alltag zu haben und dann zu Lieder. Ich habe euch gerade eben das eine Ehepaar gezeigt aus Mariupol, als die waren bis zuletzt dort, solange es eben noch ging. Die waren für viele Menschen waren die der Rückzugsort, die gekommen sind. In Gavan, in dem Jugendzentrum, haben wir bis zuletzt noch Gottesdienste gehabt und versucht, Menschen zu helfen. Immer wenn die Bomben einschlugen, die schlugen sehr laut ein, da haben die beiden haben dann Lieder gesungen. So laut, dass man diese Einschläge nicht hörte. Ich hab die manchmal gefragt, ich sage, Sascha, was habt ihr denn da für Lieder gesungen? Welche Lieder singen wir denn, wenn neben uns plötzlich alles zusammenstürzt? Und das ist alles nicht so weit weg. Das sind 2 Flugstunden. Das ist nicht die Welt. Und das hat sich vorher keiner vorstellen können, dass so eine Situation kommt. Wir lesen ein Lied, das zu den, ja, ich bin froh, dass es im Liederbuch steht. Es gibt nicht viele davon, nur 2 in den 150 Liedern. Psalm 88, Lied Nummer 88 in dem Liederbuch Israels. Und ich glaube, dass dieses Lied für unseren Glauben einfach sehr, sehr wichtig ist. Oder Psalm 88. Es ist bei den Überschriften, ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr jetzt vor euch habt, ich lese hier nach der Elberfelder, ist es unterschiedlich wiedergegeben. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, wenn man da vergleicht. Komplett steht da, in der Elberfelder ist da so ein Sternchen und ein A, da wird auf Psalm 42 hingewiesen. Da steht ein Psalm von den Söhnen Korachs. Und dann dem Chorleiter nach Machalat zu singen, ein Maskil von Heman, dem Esrachiter. Herr, Gott meines Heils, des Tags habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinem Schreien. Denn satt ist meine Seele vom Leiden und mein Leben ist nahe dem Scheol. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat, unter die Toten hingestreckt. Wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst. Denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Zorn und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Meine Augen verschmachten vor Elend. Zu dir rufe ich, Herr, den ganzen Tag. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund, von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Ich aber, Herr, schreie zu dir und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele? Verbirgst du dein Angesicht vor mir? Elend bin ich und todkrank von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt. Deine Zornkluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag, sie umringen mich allesamt. Du hast mir entfremdet, Freund und Nachbarn. Meine Bekannten sind Finsternis. Man muss eigentlich übersetzen, nur die Finsternis ist mein Freund. Punkt. Und dann kommt nichts mehr. Man denkt, da muss doch noch irgendeine Auflösung kommen. Ich möchte noch mal beten mit uns. Herr Jesus, es ist dein heiliges, irrtumsloses Wort, das du uns schenkst. Und du hast uns dein Wort gegeben, damit wir dich erkennen, damit wir das Evangelium erkennen, dass wir erkennen, wer du bist, wer wir sind und wie wir auch in der Gemeinschaft mit dir leben können in dieser Welt. Danke für dieses Zeugnis hier und öffne du unsere Herzen jetzt, und dass wir dich ehren. Amen. Nur die Finsternis ist mein Freund. Ich bin 1964 geboren, haben mir meine Eltern gesagt. 1964 kam einer der größten Welthits auf den Markt. Ich erinnere mich noch gut, war kurz vor meiner Entbindung, kam der von Simon & Garfunkel, Sound of Silence. Manche kennen vielleicht dieses Lied und es ist ein sehr deprimierendes Lied. Also es ist wirklich, das fängt in der Depression an und endet in der Depression, wie das auch Paul Simon das später gesagt hat in New York, wie er das so erlebt hat, diese Einsamkeit. Und er beginnt ganz bewusst mit diesem letzten Satz in diesem Psalm 88. Hello darkness, my old friend. Hallo Dunkelheit, mein größter Freund. Was sind das für Worte, die wir hier lesen in diesem Lied? Ihr könnt das gerne auch wegmachen. Aber mich müsst ihr da nicht hinmachen für. Also das ist, ich bin da. Aber lasst uns Gottes Wort hier anschauen. Was für eine Biografie steckt hinter diesen Zeilen, die wir hier gelesen haben? Und man kann die, egal nach welcher Übersetzung man die liest, da stehst du einfach ratlos da und fragst dich, ist das Gottes Wort? Ist das ein Glaubenszeugnis? Wir finden ja in der Bibel viele Lebenszeugnisse. Und es gibt ein Schema, was viele Gläubige bei uns haben. Wenn wir nicht völlig überspannt sind, sind wir der Meinung, irgendwo gibt es im Leben auch schon mal Krisen. Und wenn man eine Krise erlebt, dann betet man oder andere beten. Man braucht ein bisschen Geduld, manchmal ein bisschen viel Geduld. Aber am Schluss ist es wieder gut. Am Schluss ist es wieder gut. Und preist den Herrn für diese Zeugnisse. Und in den Psalmen finden wir viele dieser Zeugnisse. Aber es gibt auch andere Biografien. Wenn Gott schweigt. Wenn Gott schweigt. Und vielleicht ist heute Morgen jemand hier, ich weiß es nicht, oder sieht uns zu, hört uns zu, der sagt, eigentlich wollte ich gar nicht kommen. Eigentlich passe ich gar nicht in diesen Kreis. Für mich ist Gott so weit weg im Moment. Oder schon immer. Wenn Gott schweigt, es gibt nur zwei Psalmen, bei denen es auch am Ende dunkel bleibt. Finster und auf dem ersten Blick hoffnungslos. Das ist Psalm 88 und das ist ein Psalm von David, Psalm 39. Den empfehle ich euch auch nochmal zu lesen. Ich habe drei Gedankengänge, die ich uns weitergeben möchte. Man kann so eine Lebensbiografie nicht in Punkte machen, in Punkte beschreiben. Das will ich auch nicht, aber ich möchte unsere Gedanken und dem, was ich euch weitergeben möchte aus Gottes Wort heute für unser Leben, auch aus den Erfahrungen, auch der vielen, die im Moment nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, drei Gedankengänge. Das erste, es gibt Gotteskinder, die lebenslange Krisenzeiten erleben. Es gibt Kinder Gottes, die lebenslange Krisenzeiten erleben. Das Zweite, ich habe mir hier zwei Stichworte aufgeschrieben. Für all die im Moment, denen es gut geht, habe ich hingeschrieben, Krisenzeiten sind ein Test für den echten Glauben. Krisenzeiten sind ein Test für den echten Glauben. Und für die, denen es nicht so gut geht, habe ich hingeschrieben, Gott schenkt zerbrochenen Menschen seine Gnade. Gott schenkt zerbrochenen Menschen, zerbrochenen Gotteskindern seine Gnade. Und das Dritte, das sage ich euch gleich, das ist der wichtigste Punkt. Es gibt Menschen, die lebenslange Krisenzeiten erleben. Es ist interessant, ich habe das schon gesagt von diesem Psalm. Psalmen sind nicht nur Loblieder, ein Drittel der Psalmen sind Klagelieder. Das war also völlig normal, auch andere Erfahrungen auch in den Gottesdienst hineinzubringen. Wenn dieses Lied jetzt irgendwo gestanden hätte in unserem Liederbuch und jemand hätte eben, als Brenton das so eingeladen hat, Lieder vorzuschlagen, hätte jemand dieses Lied vorgeschlagen. Ich meine, da bleibt ja schon mal im Hals stecken, das überhaupt zu singen. Aber da fragt sich manchmal überhaupt, was wir singen. Wir haben auch eben so fröhlich gesungen, wir können sterben und so und der Tod macht nichts mehr aus. Das ist, ja, wir sind halt noch nicht getestet worden. Jetzt kann man hier singen, aber muss ich bewähren. Ist Trockenübung. Aber wenn jemand Psalm 88 vorgeschlagen hat im Gottesdienst Israel, dann wäre bestimmt hinterher jemand von euch zu dem hingegangen und hätte gesagt, geht's dir nicht gut? Hast du ein Problem? Und man hätte wahrscheinlich auch noch eine schöne Bibelstelle gehabt. Wir kennen so schöne Bibelstellen, die man dann weitergeben kann. Das ist, was die Geschwister in der Ukraine, die im Leid sind, die manchmal sagen, Leute, wir erwarten von euch nicht irgendeine Bibelstelle. Wir erwarten nicht irgendeine Erklärung. Wir freuen uns einfach, wenn ihr zuhört. Oder wenn ihr einfach mitweint. Aber wir wollen ja immer gerne alles lösen. Von den Kindern Korach, den übergeben, die waren bestimmt ja auch den Jubelgesang immer wieder anzustimmen. Und ich weiß nicht, als sie die Aufforderung bekam, diesen Grabgesang hier anzustimmen, gab wahrscheinlich einige Sänger, die gesagt haben, hey Leute, also hier müssen wir wohl nochmal drüber reden. So passt das ja nicht. Aber man kann sich eben seine Aufgaben nicht einfach nach Belieben aussuchen, wer im Heiligtum dient. Wir können uns auch und wir dürfen uns auch nicht, also wir müssen auch unbequeme Predigten zulassen. Sonst verarmen wir. Wir brauchen nicht Leute, die uns jeden Sonntag erklären, dass alles gut ist und alles richtig und nächste Woche wird alles noch besser. Wenn wir Gottes Wort aufmerksam lesen, geht das überhaupt nicht. Und ihr seid eine Gemeinde, die mit dem Wort Gottes ehrfürchtig umgeht und dieses Wort hören möchte. Dem Musikmeister steht hier, das ist dem Chorleiter, der soll zuleiten, also die Leute leiten und zusehen, dass sie ihren Auftrag gut ausführen. Das ist natürlich einfacher, mit Freude zu singen, als mit einem betrübten Herzen. Das ist ein Maskil, das steht häufig in den Psalmen und keiner weiß, was das bedeutet. Es gibt Anmerkungen, aber es klingt gut. Aber es ist nicht einfach zu übersetzen, auch die Juden wissen das nicht mehr. Es ist, aber was wichtig ist, das ist eine Lehre, also eine, also Machalat, das ist das Wort, nach Machalat zu singen, das weiß man nicht. Maskil ist eine Lehre, biblische Lehre. Glaubenszeugnisse sind immer biblische Lehre. Das darf man nicht unterschätzen. Auch das, was in Liedern gesungen wird, das ist zutiefst biblische Lehre. Deshalb muss man das auch prüfen. Man kann Erfahrungen besingen, aber die Frage ist, stimmt diese Erfahrung? Ist die allgemeingültig? Deckt die sich mit dem Wort Gottes? Das ist eine tiefe Glaubenslehre. Welche Heman hier gemeint ist, wissen wir nicht genau. Es gibt verschiedene in der Bibel, das ist schwer zuzuordnen. Das beginnt, und wenn ich sage, es gibt Gotteskinder, die lebenslange Krisenzeiten erleben, beginnt mit dem Satz Herr, das ist Jahwe. Da steht der Gottesname, der Bundesname. Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist der Gott der Verheißung. Das ist der Gott der Geschichte. Das ist der große Ich Bin. Das ist Jesus Christus. Der wird hier angerufen. Herr, Gott meines Heils. Herr, Gott mein Heiland. Mein Heiland. Damit ist das Thema vom Tisch, ja, Gotteskinder können ja sowas nicht erleben. Der war noch nicht richtig bekehrt. Da fehlten noch die letzten 5%. Lasst euch diesen Quatsch nicht einreden. Hier spricht jemand aus dem Volk Gottes, hier spricht jemand, der die Verheißungen Gottes lebte. Und wir erfahren das sehr, sehr deutlich. Er bekennt Gott, den Herrn, als sein Heiland. Ist interessant, auch im 1. Timotheusbrief wird Gott der Vater als Heiland bezeichnet. Gott Heiland. Und Jesus wird als Heiland bezeichnet. Das ist, und dieser Ausruf ganz am Anfang ist der einzige Lichtstrahl in diesem ganzen Lied. Der einzige Lichtstrahl. Und dann geht's los. Ich schreie Tag und Nacht vor dir. Ich meine, positiv, dass das ganze Leben, die Erfahrung, die er gemacht hat, das Unglück, hat sein Gebet nicht ausgelöscht. Er betet. Er schreit zu Gott. Er kann nur noch schreien. Und er betet ohne Unterlass. Weder die Arbeit am Tag konnte ihn ablenken von seiner Not, noch die Ruhe oder der Schlaf in der Nacht. Es gibt ja manche Krisen, da muss man einfach mal raus. Da muss man einfach mal was arbeiten. Da muss man einfach mal an die Luft. Aber es gibt Krisen, da hilft das alles nicht. Und einfach schreien. Einfach nur noch schreien. Ich sehe viele Gesichter vor mir, wenn ich diese Situation hier vor Augen habe. Ich denke an eine Frau vor vielen, vielen Jahren, ich kenne sie auch heute noch und die Familie. Sie war damals junge Mutter, zwei kleine Kinder, ganz junge Kinder. Und die haben sehr zu kämpfen gehabt im Leben, überhaupt zum Überleben. Und dann wurde der Mann wurde schwer krank und innerhalb von wenigen Wochen ist er gestorben. Und sie hat mir gesagt, dort, wenn sie zum Krankenhaus gefahren ist, und für sie ist alles zusammengebrochen. Und sie sagte, ich bin auf den Parkplatz gefahren, ich habe nur noch geschrien. Ich habe mit meinen Zähnen ins Lenkrad reingebissen. Nur noch reingebissen. Das ist eine Erfahrung, die Gotteskinder machen. Lass mein Gebet zu dir kommen, schenk meinem Rufen ein offenes Ohr. Mit Leid bin ich gesättigt, mein Leben ist nah am Tod. Es war so, als müsste er sterben. Er fühlte sich schon halb tot. Alles seine Lebenskraft war weg. Er war dem Tod näher als dem Leben. Vers 5 und 6, ich werd schon zu den Toten gezählt. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Das Umfeld hat schon über die Beerdigung gesprochen. Die ganze, ja, deine Hilfe erreicht mich nicht mehr, Herr. Ist nicht mehr da. Der Sarg ist noch nicht bestellt, aber es wird schon über den Nachlass gesprochen. Und dann kommen diese harten Worte, Vers 7 bis 10, du hast mich in die tiefste Grube gelegt. Du, Gott, mein Heiland. Du, Jesus Christus, hast mich in die tiefste Grube gelegt, in die finstersten Tiefen. Schwer liegt dein Zorn auf mir. Mit Wellen und Wogen drückst du mich nieder. Meine Freunde hast du von mir entfernt. Sie wenden sich mit Abscheu von mir ab. Wie viele Kinder Gottes haben das erlebt? Als es ihnen schlecht ging, da wurden sie einsam. Und wie viele sind weggegangen, auch aus dem Volk Gottes, weil sie diese Blicke und diese anklagenden Worte nicht mehr ertragen konnten. Wenn dann so schnell gesagt wird, weil man nicht damit zurechtkommt mit so jemand. Und dann wird gesucht, woran liegt das denn? Ja, du hast die Probleme, ja, ihr wart auch nicht so richtig konsequent dabei. Ja, wenn du immer gekommen wärst in die Gemeinde, dann, das ist eine fürchterliche Religion, so ein Denken. Das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Wenn du, dann wirst du. Das ist Sinai, Gesetz. Das ist nicht das Evangelium. Aber es gibt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in jeder Gemeinde gibt es eigentlich Menschen, die waren mal dabei und haben die abgehängt. Und manche einfach, weil sie mit dem Leben auch nicht mehr zurechtgekommen sind. Mir sagte neulich mal, wo ich auch dann fragte, sag mal, warum kommst du nicht mehr? Die Frau sagte zu mir, die nur Schwierigkeiten hatte. Also die hat Schwierigkeiten, die Tochter in Drogen und der Sohn völlig abgedriftet, der Mann verlassen mit einer anderen, sie verlassen. Und es hatte alles mal schön angefangen. Und sie sagte mir, Friedemann, ich kann eure fröhlichen Gesichter nicht mehr ertragen. Das war hart. Nützt ja auch nichts, wenn wir unsere Gesichter auf Griesgram umstellen. Aber die war einfach, das war für sie so schmerzhaft, weil sie auch diese Frage nicht beantwortet bekam. Diese Worte, wenn man die hier liest, jeden Tag rufe ich zu dir, Jahwe, und strecke meine Hände nach dir aus und ich greife ins Leere. Diese Worte sprechen für sich und die lassen uns ratlos zurück. Ich habe das in den letzten 2 Jahren jetzt auch in Bezug auf die Ukraine und auch in Russland immer wieder. Ich habe fast jeden Tag, auch im Krieg, also in den Kämpfen, die Geschwister waren, wir haben jeden Tag versucht, miteinander zu sprechen. War für mich immer heftig am Tag. Manchmal haben wir 5 Minuten nichts mehr gesagt. Einfach nur geschwiegen. Und dann sage ich, bist du noch da? Oder der andere sagt, bist du noch da? Da fehlen einem völlig die Worte. Und die Bibel beschreibt das Leben so, wie es wirklich ist. Und die Bibel korrigiert unsere falschen Erwartungen. Unsere Welt, ihr Lieben, ist nicht beeindruckt von erfolgreichen Menschen, denen es gut geht und die ein Wunder nach dem anderen erleben und dann sagen, das ist Gottes Segen. Das beeindruckt niemanden. Und das, was in diesem Wohlfühl und Prosperity Gospel, was in dieser Welt passiert, das ist grauenhaft. Und das ist ein so falsches Evangelium. Und mittlerweile kann ich da auch nicht mehr einfach nur zu schweigen. Ich habe das manchmal Leuten gesagt, auch wenn ich Predigten gehört habe. Ich sage, weißt du was, du musst hier diese Predigt nicht halten. Geh in Krankenhaus, geh in Kinderkrankenhaus auf die Kinderkrebsstation und erzähl den Leuten das da. Und wenn du das, was du hier erzählst, nicht da erzählen kannst, dann musst du still sein. Ich spreche mit unseren, auch jetzt heute Wochenende wieder mit unseren, wir sprechen dann immer darüber, gestern darüber gesprochen, worüber predigst du morgen? Habe ich Sergej gefragt, der jetzt da unterwegs ist. Er fragt mich, worüber predigst du? Das ist seit 2 Jahren ist das so ein richtiger Filter, wo ich ständig getestet werde. Und das ist wichtig, das ist ganz wichtig. Kommen noch diese rhetorischen Fragen hier, wirst du an den Toten Wunder tun? Sollen die Gestorbenen dich loben? Wird man im Grab von deiner Gnade erzählen? Das sind alles rhetorische Fragen, da ist überhaupt keine Logik mehr. Menschen in Not, verzweifelte Menschen, verzweifelte Gotteskinder, die erwarten gar keine Antwort mehr von Gott. Das ist, da kommt diese blöde Psychologie dann, man muss nicht warum fragen, sondern wozu. Ja, das hilft einem nicht. Das hilft aber auch schon bei viel weniger schlimmen Dingen nichts. Das ist, welche Bedeutung hat Leiden in unserem Leben? Ich bin elend, hinsterben von Jugend auf, ich leide Schrecken. Scheinbar war das von Anfang an so, lebenslang. Nur die Finsternis ist mein Freund. Diese Aussagen sind eindeutig, nie ging es mir gut. Warum steht dieses Gebet, warum steht dieses Lied, warum rede ich so lange jetzt über dieses Lied, warum steht das in der Bibel? Einen kurzen Hinweis auf Psalm 39, der endet mit dem Satz von David, Psalm 39, Vers 14. Der David, der gesagt hat, die auf den Herrn schauen, die werden strahlen vor Freude. Der sagt in diesem Psalm 39, Vers 14 am Ende, Blick von mir weg. Blick von mir weg, dass ich noch einmal fröhlich werde, bevor ich da hingehe und nicht mehr bin. Schau mich nicht mehr an. Leben im Glauben heißt, ich schaue Jesus an und der Herr schaut mich an. Schau nicht mich mehr an. Viele Krisen sind im Leben von Gotteskindern viel, viel heftiger, wenn man weiß, dass man einen Gott hat, der alles kann und der alles weiß und der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Aber den Herrn können wir mit unseren Worten nicht beeindrucken und auch nicht überraschen. Der Herr weiß, wie verirrt wir im Leben sein können. Und der Herr sagt nicht, stopp, Hemann, so etwas will ich nicht in der Bibel haben, das ist doch kein Glaube, du musst nur richtig glauben, dann geht es dir gut. Sondern der Herr sagt, ich bin dein Herr und dein Heiland, nicht deshalb, weil bei dir alles glatt läuft, sondern weil du meine Gnade brauchst. Das Zweite wird jetzt ganz kurz, Zweite und Dritte. Das Erste war das Ausführlichste. Das Zweite, Krisenzeiten sind ein Test für echten Glauben oder Gott schenkt zerbrochenen Herzen seine Gnade. Manche Ausleger haben Heman mit Hiob in Verbindung gebracht. Das ist ja eine interessante Parallele, wenn man das Buch Hiob liest. Und Satans Vorwurf an den Herrn war bezüglich Hiob, Hiob 1, Vers 8 bis 12, heißt es, der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, einen Mann so rechtschaffen, so redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum hegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Streck doch mal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr, das ist einer der für mich schlimmsten Sätze in der Bibel, da ist, ich erdreiste fast nicht zu lesen und bleibt auch ein göttliches Geheimnis. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand, nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging von Angesicht des Herrn fort. Er war ja ein Engel, Satan, und ist. Und da kommt eine Katastrophe nach der anderen und Hiobs Reaktion. Aber das ist dieser Vorwurf. Nimm von deinen Leuten das Gute weg und schau dir die Reaktion an. Niemand wird dich mehr loben und anbeten. Ganz schön heftig. Und ganz schön bodennah. Ich habe in den letzten 2 Jahren, ich bin manchmal mit Geschwistern auch aus der Ukraine unterwegs gewesen. Und ich habe einige Erlebnisse gehabt. Es waren wirklich, es sind ganz, ganz liebe Geschwister. Also wirklich, wir lieben uns über alles. Und es sind Geschwister, die auch alles verloren haben. Junge Familien, alles weg. Haus weg, Arbeit weg, alle Zukunftsperspektiven weg. Das ist letzte Woche bei einer Familie, 2 Teenies, der Leiter unserer Arbeit in Mariupol. Und keine Spur von Bitterkeit, was mich ja schon irritiert. Der eine Bruder, mit dem ich oft unterwegs gewesen, der hat das ganze Jahr nur aus einem Rucksack gelebt. Der hatte nichts mehr. Und wir waren irgendwo unterwegs an einem Sonntag an verschiedenen Orten. Und ich kann ja herrlich predigen über so Themen. Das ist ja, kann man ja machen. Und dann sagte er mir am Nachmittag, als wir unterwegs waren, Friedemann, du hast gut reden. Du hast ja noch alles. Ja. Und dann kannst du nur noch beten, Herr, erforsche mein Herz. Prüfe mein Herz. Und gucke, ob bei mir irgendwo ein abgöttischer Weg ist. Und ich möchte mich lösen von Dingen. Und ich möchte nicht so tun, als wenn das alles immer weitergeht. Ich möchte vorbereitet sein auf die Begegnung mit dem Herrn. Ich bin 60 Jahre, in der Bibel steht, unser Leben wird 70 Jahre. Ich habe Birgit, meiner Frau, gesagt, so, wir planen jetzt maximal für 10 Jahre noch. Und nichts drüber hinaus. Und dass man weiß, das nächste große Ereignis in meinem Leben ist die Begegnung mit Jesus Christus. Dass ich vor ihm stehe. Dass ich ihn sehe. Und nichts von dem, was ich hier habe, kann ich mitnehmen und kann ich ihn auch nicht mit beeindrucken. Wir dürfen alles haben. Das ist ja nicht die Frage. Aber wie gehen wir damit um und hängen wir unser Herz daran? Was bleibt von unserem Glauben übrig in Krisen? Viele Menschen heute glauben an Gott, weil sie etwas Gutes haben wollen. Und es gibt immer noch genug und viele Gemeinden, viel zu viele, die das den Leuten auch vorgaukeln. Hiob erlebt eine Katastrophe nach der anderen und der Herr sieht sein Herz und sieht seinen Glauben. Und das ist Vorbild. Das ist eine Testfrage für uns, die ich euch einfach stellen möchte. Warum glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du, um dafür etwas zu bekommen? Glaubst du, um irgendetwas zum Glücklichsein zu bekommen, irgendetwas von Gott zu bekommen? Oder glaubst du einfach, weil du ihn haben möchtest? Weil du ihn hast? Und jetzt kommt das Dritte und Entscheidende und zum Schluss. Und deshalb steht dieses Lied im Liederbuch Israels und mitten in der Bibel. Das Dritte, Über allen unseren Dunkelheiten leuchtet das Kreuz von Golgatha. Über allen Finsternissen dieser Welt leuchtet die Finsternis des Kreuzes von Golgatha. Auch in diesem Gebet hier geht es um den Herrn Jesus Christus, den Gekreuzigten. In Matthäus 27, 45, 46 wird von der Dunkelheit berichtet, an diesem Tag, an dem Jesus Christus am Kreuz hing. Da heißt es, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Heman dachte, dass er die schlimmste Dunkelheit der Welt erleben müsste. Und wir sehen viel Dunkelheit und Finsternis in dieser Welt und vielleicht auch in unserem persönlichen Leben. Aber die Bibel macht uns klar, dass es nur einen einzigen Menschen gab, ganz Mensch und ganz Gott, der an diesem Kreuz, an diesem Tag, an diesem 14. Nisan im Jahr 30 nach Christus, nachmittags um 15 Uhr, diese Dunkelheit erlebt hat. Und das war die Dunkelheit, die Finsternis des Zornes Gottes. Des Zornes Gottes. Jesus Christus hat alle unsere Sünden auf sich genommen. Und er konnte dort am Kreuz, Psalm 88, von ganzem Herzen sprechen und schreien, als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Psalm 88 ist zutiefst ein messianischer Psalm. Das ist ein Psalm, der uns zeigt, wer Jesus ist und uns zeigt, wer wir sind und in welcher Situation wir uns bewegen, wenn Jesus nicht für unsere Sünden gestorben wäre. Heman stellt die Frage, wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Und wir dürfen bekennen, ja, das wird es. Ja, das wird es. Das wird geschehen. Der Tod triumphiert nicht über das Leben von Gottes Kindern. Und Leid und Schmerzen und Sterben in dieser Welt trennt uns nicht von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Das Ziel im Leben von Gottes Kindern ist immer die Herrlichkeit Jesu. Und Gottes Gnade bringt Gottes Kinder immer nach Hause. Egal, ob sie etwas fühlen von dieser Macht. Egal, ob sie was erleben. Sondern das ist die Verheißung Gottes, die Gottes Kinder nach Hause bringt. Und wenn Menschen das in ihrer Not und Verzweiflung nicht mehr selbst erkennen können und sich sagen können, dann sind wir dafür verantwortlich, hinzugehen und das Menschen zu sagen. Die Verheißungen, die der Herr gegeben hat und die für uns gelten, auch wenn wir nichts spüren und nichts fühlen und nichts erleben. Und das ist der Grund, warum jedes Wochenende die Geschwister unterwegs sind an diesen Ort der Not und der Verzweiflung, des Leidens. Die halten das auch oft nicht mehr aus. Und das sind Betroffene, das sind alles Leute, die alles verloren haben. Die erzählen nichts vom irgendwo und da ist auch noch nichts besser geworden äußerlich. Und wenn ich mit Sergej fast jeden Tag spreche, er kann diese Gräber bald nicht mehr sehen. Und die jungen Menschen, die umkommen und die Not und Verzweiflung und Familien, aber sie gehen hin mit der Bibel, mit dem Wort Gottes und wissen, dass allein das Evangelium Trost und Hoffnung schenken kann. Und da könnte ich euch jetzt viele Beispiele erzählen, wo Menschen im Tiefpunkt ihres Lebens diese Gnade und Barmherzigkeit erlebt haben und erleben. Und das ist das Besondere für mich auch in der Missionsarbeit, dass wir uns eben nicht als Gemeinde Jesu zurückziehen müssen aus der Not der Welt. Dass wir nicht uns entfernen müssen und uns gucken, dass wir unsere Insel haben, wo wir uns mit den Seligen treffen und sehen, dass alles gut ist. Sondern wir sind gesandt in diese Welt hinein. Und der Herr öffnet dafür für die Türen. Ihr habt das Bild, ist immer noch hier. Das ist eine Gemeinde vom Donetsk-Gebiet, die 2014 schon von dem Krieg schon betroffen war. war in der grauen Zone, gehörte nicht zu Russland, nicht zur Ukraine, wurde immer gekämpft, die Bomben flogen da immer. Wir haben mit diesem Pastor, dem Bruder da, das ist ein Freund von Gennady Gruth, wir hatten, als da alles, das ganze Gebiet war zerstört, also vieles kaputt, da haben wir in dieser Gemeinde Dach neu gemacht. Das war in einem Riesenumfeld, über 50 Kilometer, war das einzige Haus, was renoviert wurde. Man renoviert im Krieg keine Häuser. Und die Leute sind von weit her gekommen, um zu gucken, was sind das für Verrückte. Warum reparieren die ein Dach? Und auch dieses Haus, das ist 3 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Das ist immer voll mit Menschen, die Gottes Wort suchen. Und mit Menschen, die vorher sich nicht für den Glauben interessiert haben. Und das tut Gottes Gnade. Und das wünsche ich uns. Und ich freue mich, dass Psalm 88 in der Bibel steht. Und ich freue mich über Jesus Christus, dass er vorgegeben hat, was Gemeinde Jesu glaubt und wem wir folgen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so Traumwelten enden und irgendwo in so einer völligen Blase leben. Und überhaupt nicht mehr wissen, was in dieser Welt geschieht. Und auch Mühe damit haben, die Welt zu uns reinzulassen, die Not der Menschen. Und wir haben keine leichten Antworten, aber wir haben das Evangelium. Und das ist der einzige Trost im Leben und im Sterben, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist und dass er den Zorn Gottes auf sich genommen hat und dass ich leben kann in alle Ewigkeit, dass mich nichts und niemand trennen kann von ihm. Wenn jemand noch Fragen hat zu Russland, Ukraine oder sonst was, könnt mich gerne ansprechen. Ich laufe nicht weg, ich bin hier. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich möchte gerne schneller wiederkommen, als ich jetzt weg war. Da liegt unsere Zeitschrift, für die das einige bekommen, die ja auch liegt hier vorne rechts auf dem Tisch, mit auch mit der Mitarbeiterübersicht einfach zu